wenn man in einem Konzern, und das ist jetzt völlig egal, in welchem Konzern man arbeitet, aber wenn man in einem Konzern arbeitet, dann ist man so ein bisschen in so einer Bubble, in so einer eigenen Welt drin. Und gerade in so einem Unternehmen, wo man leicht reisen kann, ist es dann auch häufig so, dass, naja, man mal so Statements hört, ich muss unbedingt zum Friseur, deswegen fliege ich nach Bangkok. Dann merkst du irgendwie, das geht nicht mehr ganz so tief. Ich hatte so ein Bedürfnis eher nach Tiefe, nach, ich will es genauer wissen. Das war ein Aspekt. Und das habe ich auch so im privaten Umfeld gemerkt, ne? Dass also auch meine Konversationen da so ein bisschen anders wurden. Und der zweite Aspekt war, dass ich in dem Tun nicht mehr, sag ich mal, die Tiefe gefunden habe. Denn gerade die Frage, wenn man auf der Führungsebene unterwegs ist, sich zu stellen, ist, was sind eigentlich meine Motivatoren?
Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär.
Herzlich willkommen zu den Führungsgefühlen. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Gast heute ist ein Mann, bei dem es mir fast ein bisschen schwerfällt zu sagen, wo er am ehesten zu Hause ist. Und das nicht nur im übertragenen Sinn. Er ist nämlich Interimsmanager, Berater, Trainer, Coach, Podcaster. Er spricht verschiedene Dialekte fließend und pendelt irgendwo zwischen Bayern und Baden-Württemberg durch die Gegend. Und ich frage ihn am besten gleich selbst, was da los ist und wo er gerade steckt. Sag erstmal herzlich willkommen, Jens Stürk.
Hi Christiane, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich habe mich schon sehr auf das Gespräch gefreut mit dir.
Ich habe mich auch gefreut. Wir haben uns eben auch schon ein bisschen warm geplaudert. Und wir kennen uns, weil wir Kollegen sind, aber für alle da draußen, die dich noch nicht kennen. Ich sagte gerade, du bist beruflich unglaublich vielseitig und lebst ganz unterschiedliche Facetten und Rollen. Du warst lange bei der Lufthansa, du hast dort Projekte gemanagt, du bist dann irgendwann ins Beratungs- und Coaching-Business gewechselt. Und da begleitest du Menschen in Veränderung. Du bietest Methodentrainings an und Führungsseminare. Eine riesen Spannbreite. Und bevor du erzählst, was da los ist bei dir, wo steckst du gerade und in welcher Rolle warst du heute möglicherweise schon gefragt?
Oh, okay. Also die erste Frage ist am leichtesten zu beantworten. Im Moment bin ich gerade bei mir zu Hause in Heidelberg. Das ist sozusagen meine Base auf der einen Seite. Ich lebe schon über 30 Jahre an der Bergstraße und fühle mich hier auch sehr wohl. Aber ja, du hast es schon angesprochen, ich bin am Pendeln, weil wenn ich nicht hier in Heidelberg bin, dann bin ich in meiner zweiten Heimat in München. Und ja, und tatsächlich pendel ich ganz häufig zwischen den beiden Orten hin und her. Kann auch jetzt nicht wirklich sagen, wo ich tatsächlich zu Hause bin. Ja, natürlich, klar, hier so in Heidelberg habe ich meine Homebase, aber ich fühle mich an beiden Enden gleich wohl und gleich willkommen und gleich zu Hause.
Und warst du heute schon in irgendeiner deiner vielen Rollen, die ich da aufgezählt habe, gefragt?
Ja, also tatsächlich die erste Rolle, die mir jetzt spontan einfällt, als Podcaster. Ich habe noch für die letzte Folge, die gestern rauskam, noch ein paar Videoclips gedreht und die ich dann veröffentlicht habe. Aber kurz danach war ich tatsächlich auch schon wieder in der Beraterrolle, weil ein Kunde mich angerufen hat, es ging um Terminabstimmung und bin jetzt auch schon mehr oder weniger auf dem Sprung nach München, um da in die nächste Rolle zu gehen. Dort bin ich bei einem großen Kunden als Coach gefragt und als Teamentwickler, weil da haben wir so ein bisschen einen Konflikt. Situation.
Okay, auf dieses Thema werden wir vielleicht noch zurückkommen, wenn wir hier in unserem Gespräch über Führung reden. Aber lass uns einsteigen mit der Standardfrage, nämlich was oder wer hat dich denn in all die Positionen, all die Rollen geführt, in denen du aktuell steckst?
Puh, das ist eine gute Frage. Mehrere Menschen. Also ich glaube, es gibt immer zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben bestimmte Menschen, die einen weiterentwickeln, die einen triggern im positiven Sinne, die einen auch dabei begleiten, sich selbst auch nochmal anders kennenzulernen. Ja, ja, ich glaube, meine Ex-Frau war ein ganz entscheidender Mensch in meinem Leben, von der ich auch viel gelernt habe. Dann hatte ich mal einen Coach, der auch sehr prägend war, der mich nicht auf die Idee gebracht hat, aber mich hat selber hinterfragen lassen, ob das noch mein Weg ist, den ich damals gegangen bin. Das war tatsächlich noch zu Lufthansa-Zeiten. Und mein Sohn, der mich auch prägt und, glaube ich, der auch dafür gesorgt hat, dass ich da bin, wo ich heute bin, in Form von, ja, Dinge auch zu fragen, mich auch zu hinterfragen in meinen verschiedenen Rollen, aber auch sich zu öffnen, sodass ich ihn in meinen verschiedenen Rollen auch, sag ich mal, auch ansprechen darf. Ne? Also mal so ganz kurz, ich sag mal, Kinder von Lehrern und Coaches, die sind eigentlich gestraft, ne? Weil
auch, ja, ich weiß nicht.
Ja, weil die Kinder natürlich immer so den Gedanken haben, wir sind im besonderen Fokus, ne, damit alles so, ne? Aber wenn du dann von deinem eigenen Sohn sozusagen die Erlaubnis erhältst, da auch auf dieser Ebene gemeinsam zu arbeiten, dann ist man natürlich noch ein Stück vorsichtiger, aber auch man bemüht sich, noch mehr Distanz reinzupacken, weil das Risiko ja viel zu groß ist, zu nah zu dran zu sein. Aber das war ein toller Vertrauensbeweis. Also das hat mich sehr beeinflusst.
Das heißt, beeinflusst im Sinne von, das hat dich bestärkt, auch diesen Weg zu gehen?
Ja, gut, die Reihenfolge war jetzt anders. Also ich war dann erst Coach und das Ganze kam später, weil da hat sich natürlich auch immer gedacht, ich will mir erstmal meinen Vater angucken und schauen, was der so kann, bevor ich da mich tatsächlich mit dem auseinandersetze. Aber das war durch diesen Vertrauensbeweis tatsächlich etwas, wovon ich auch heute, sag ich mal, mich immer ein Stück weit motiviere.
Ja. Jetzt hast du erzählt, welche Menschen dir da Impulse gegeben haben und dich mit auf diese Spur gesetzt haben oder dich in dieser Spur bestätigen. Aber ich nehme an, du bist ja nicht von der Schule gekommen und hast gesagt, yay, sondern du hast ja erstmal einen anderen Weg eingeschlagen, ne, so traditionell in einem großen Unternehmen. Jedenfalls liest es sich so. Was hast du da gemacht und was hat dich dann dazu bewogen, das Feld zu verlassen und ins Beratungs- und Coaching-Business?
Also fangen wir mal ganz einfach an. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung. Ich bin also vom Ursprung her ausgebildeter Reiseverkehrskaufmann, weil das Thema Reisen schon immer irgendwie bei mir im Hintergrund stand. Und ja, ich wollte auch immer was mit Fluggesellschaften tun. Also mir war schon klar, im Reisebüro bleibe ich nicht. Aber das war das Nächste dran, was bei mir auch geografisch möglich war, wo wir damals also mit meinen Eltern gewohnt haben. Und ich habe da eine Ausbildung gemacht. Und nach der Ausbildung habe ich gewechselt zu Scandinavian Airlines. Und habe dann für Scandinavian Airlines 10 Jahre gearbeitet in Frankfurt am Flughafen, aber auch in Kopenhagen und Stockholm, weil, das ist mir auch erst später aufgegangen, also das Leben kannst du immer nur rückwärts verstehen, dass ich schon damals Trainer war. Trainer für eben halt Fachthemen, ne? Und dort habe ich dann auch in Kopenhagen und in Stockholm für SAS-Seminare gehalten. Also ich spreche auch Schwedisch und Dänisch. Ja.
Also nicht nur Dialekte auch Sprachen, das war mir gar nicht klar, dass du das...
Ja, und dann im Zuge der Star-Allianz kam dann praktisch die Übersiedlung zu Lufthansa. Und dann war ich 15 Jahre bei Lufthansa, dort in ganz verschiedenen Rollen tätig, ganz viel in Projekten. Daher auch meine Affinität zur Projektarbeit, zu den verschiedenen Projektrollen. Und dann habe ich eine Zeit lang, ich glaube 2,5 Jahre lang, die Abteilung geführt für die Weiterentwicklung des Check-in-Systems der Lufthansa damals. Und mit 35 Leuten auf 3 Kontinenten verteilt, war das eine spannende Geschichte. Also ich habe das sehr gerne gemacht. Und dann irgendwann kam natürlich die große Frage, also summa summarum, 25 Jahre hast jetzt in der Industrie gearbeitet, was machst du die nächsten 25 Jahre? Und da war klar, da musste jetzt was anderes her, weil die Erfüllung, die Zufriedenheit im Job nicht mehr gegeben war. Und ja, das wurde natürlich durch das Coaching, was ich damals hatte, noch bestärkt, beziehungsweise wurde mir klarer und ich habe dann auch ein Jahr vorbereitet, bevor ich den Ausstieg dann gemacht habe. Aber dann bin ich tatsächlich hin und habe meinen Ausweis auf den Tisch gelegt und gesagt, so, also vielen Dank für die 25 Jahre, weil auf meinem Lufthansa-Ausweis waren auch die Zeiten von der SAS mit angerechnet. Mhm. Deswegen rede ich immer von 25 Jahren. Und habe den Ausweis auf den Tisch gelegt und gesagt, und ab morgen probiere ich es ohne. Und ich weiß noch, also ich habe in einen völlig geschockten Gesichtsausdruck eines Geschäftsführers geschaut und der hat gesagt, das kannst du doch nicht machen. Sag ich doch, und du hast ja noch Kündigungszeit. Ne? Also es dauert ja mal mindestens ein halbes Jahr. Sag ich, nee, wir machen einen Aufhebungsvertrag. Ich habe noch Resturlaub, morgen ist mein letzter. Und so war es auch, so habe ich es dann auch gemacht. Ich war dann noch einen Tag da und dann am Tag drauf war ich selbstständig.
Warum so ad hoc?
Also wenn ich einmal eine Entscheidung getroffen habe, und ich habe ja schon ein Jahr vorbereitet im Hintergrund. Mhm. Es war jetzt praktisch die Umsetzung. Mhm. Und jetzt wollte ich auch loslegen. Ja? Damals mit 42 denkst du natürlich auch, also jetzt musst du langsam Gas geben, damit das noch was wird. Ja, und dann habe ich damals mit Familie und natürlich auch mit Hausabzahlen und so weiter, das hatte ich auch alles im Hintergrund gehabt. Also von daher, die Entscheidung war schon weit umfassend, aber ich habe sie bis heute nicht bereut. Nicht eine Sekunde.
Ich würde gerne nochmal auf den Moment zu sprechen kommen, als du gemerkt hast, Erfüllung ist hier nicht mehr gegeben. Ich hatte vor längerem ein Gespräch mit Sarah Momo, die ist Entscheidungscoachin und die arbeitet viel mit Menschen, die sich mit genau solchen Entscheidungen vielleicht auch schwer tun. Und sie sagt immer, eigentlich wissen die Leute ja, was ihre Entscheidung ist. Sie können es nur oft noch nicht zulassen und nicht aussprechen. Kannst du dich daran erinnern, wie das bei dir war? Also du kamst aus einer Führungsrolle, du sagst, du hast eine Abteilung geleitet, eigentlich in einem Unternehmen, in das viele Menschen sich wünschen, also die Lufthanseaten, das ist ja irgendwie auch, ich finde halt immer so ein Hauch Elitäres und Exklusives. Was ist da in dir vorgegangen und was hast du gespürt, dass die Sicherheit dann so reifen konnte, dann irgendwann zu sagen, okay, das war's?
Das waren mehrere Aspekte. Also ich kann mich an das Gefühl noch recht gut erinnern. Wenn man in einem Konzern, und das ist jetzt völlig egal, in welchem Konzern man arbeitet, aber wenn man in einem Konzern arbeitet, dann ist man so ein bisschen in so einer Bubble, in so einer eigenen Welt drin. Und gerade in so einem Unternehmen, wo man leicht reisen kann, ist es dann auch häufig so, dass, wenn man so manchmal so Statements hört, ich muss unbedingt zum Friseur, deswegen fliege ich nach Bangkok, dann merkst du irgendwie, das geht nicht mehr ganz so tief. Ja. Und das war etwas, ich hatte so ein Bedürfnis eher nach Tiefe, ich will es genauer wissen. Ja, das war ein Aspekt. Also, und das habe ich auch so im privaten Umfeld gemerkt. Ne? Dass also auch meine Konversationen da so ein bisschen anders wurden. Und der zweite Aspekt war, dass ich in dem Tun nicht mehr, sag ich mal, die Tiefe gefunden habe. Denn gerade die Frage, wenn man auf der Führungsebene unterwegs ist, sich zu stellen, ist, was sind eigentlich meine Motivatoren? Warum tue ich das? Und da gibt es ja in der Regel vier Motivatoren, warum wir uns für die Führung interessieren. Nämlich einmal das Thema Macht, was ja erstmal ganz stark negativ belegt ist bei uns. Aber wenn man das mal von der anderen Seite aus sieht, dass nämlich Macht von Machen kommt, dann befähigt mich das natürlich für vieles, nämlich Dinge voranzubringen.
Absolut. Übrigens, da möchte ich gerne einhaken, weil du das Macht, das böse Wort ausgesprochen hast. Ne? Ich träume ja davon, dass wir da hinkommen, Macht eben nicht mehr zu verstehen als Macht über, sondern genau wie du sagst, Macht für.
Ja.
Ich kann damit was machen.
Ja, richtig.
Und dann ist es doch total genial.
Ja, also. Absolut. Also du sprichst mir da tatsächlich unabgesprochen aus dem Herzen. Ja. Ja, das ist auch tatsächlich, wie ich es sehe. Natürlich kann man Macht missbrauchen. Das ist gar nicht die Frage. Ist aber, glaube ich, jetzt weniger das Thema hier. Denn gerade, wenn es um Motivation geht, denn Macht zu missbrauchen ist in den seltensten Fällen langfristig befriedigend. Also das war das Erste, nämlich Macht, man kann was machen. Der zweite Motivator ist das Geld. Sind wir ganz ehrlich, wir alle brauchen Geld. Ohne Geld geht's nicht. Die Frage ist aber, was ich mit dem Geld mache. Ja, nämlich ich kann mit Geld viel Gutes machen. Ich kann vieles bewegen mit Geld. Ich kann mir Wünsche erfüllen. Ich kann anderen was Gutes damit tun. Also es ist eher die Frage, was ich mit dem Geld mache. Ja, das ist die zweite Motivation und ich finde es auch nicht verwerflich, wenn man sagt, ich mache einen Job für Geld, solange man ihn gut macht. Ja.
Ja.
Die dritte Motivation ist, den kreativen Spielraum zu nutzen, den ich als Führungskraft habe. Durch meine Position als Führungskraft kann ich natürlich viel machen und bewegen und viel vielleicht von meinen kreativen Ideen umsetzen, indem ich sage, ich werde einen Prozess völlig neu machen. Ich werde mit meinen Leuten ein Produkt entwickeln. Wir werden hier, was weiß ich, vielleicht für die interne Kommunikation einen ganz anderen Ansatz wählen, etc. Also da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten, wie man da seine Kreativität ausleben kann. Und der vierte Motivator ist, andere Menschen zu entwickeln. Und das ist meine Motivation. Mir war das schon immer wichtig, Menschen zu entwickeln, und ich bin ein überhaupt nicht strategischer Mensch. Mir macht es Spaß, wenn ich sehe, zum Beispiel, wie meine Coaches erfolgreich werden. Vielleicht sogar erfolgreicher als ich. Ja, ist ja völlig wurscht, aber diese Möglichkeit oder jemanden dabei zu begleiten, diese Möglichkeit umzusetzen, und dann vielleicht darf man noch mitkriegen, wo die Leute sich hinentwickelt haben. Mhm. Das ist für mich die Erfüllung in dem, was ich tue. Mhm. Ja, und das war, um jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen.
Genau.
Das war damals dieses Gefühl. Und zwar, ich erinnere mich noch, es war ein Freitagnachmittag. Ich war 2 Wochen lang unterwegs gewesen in Meetings, auf Dienstreisen. Und ich stand im Stau und habe festgestellt, ich habe meine Leute überhaupt gar nicht gesehen die letzten 2 Wochen. Wow. Mhm. Ja, wieso das nicht? Ja, ich war manchmal einfach sogar nur im Nebenzimmer, ja, für ein Meeting. Und das war so der Punkt, wo ich dann dachte, nee, das ist nicht das, was du willst. Und der Glamour, der mit so einem großen Produkt wie die Lufthansa einhergeht. Ja, ich war ja schon 25 Jahre in der Industrie gewesen. Ja, ich bin viel gereist, extrem viel. Dann bekommt es auch eine andere Wertigkeit. Plötzlich werden andere Dinge wichtiger.
Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Weil du gerade von Wertigkeit sprichst, das fiel mir vorhin ein, als du begannst, von deiner Entscheidung zu erzählen und gesagt hast, du hast Tiefe vermisst. Mhm. Also das hört sich für mich an, als hättest du deine Werte, die du vertrittst, neben das gelegt, was du da erlebst. Und dieses reine Statusdenken, also der Friseur in Bangkok, kann man machen. Wer mag, ne, soll's tun. Aber offensichtlich ist es was ja nicht zu deinen Vorstellungen, deinen Werten im weitesten Sinne passt. Und das hat dann offensichtlich deine Entscheidung wachgerufen. Denn von diesem Freitagnachmittag bis zu dem Moment, wo du den Ausweis auf den Tisch gelegt hast, ist ein Jahr vergangen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Mhm. Das heißt, da hast du es reifen lassen.
Ich glaube, ich bin mir in diesem Jahr vorher, ich weiß noch, es war 2007, bin ich mir erstmal über viele meiner Werte bewusst geworden. Weil, und so geht es wahrscheinlich auch vielen, auch deiner und meiner Coaches, ja, die krabbeln dann oder die versuchen, die Erfolgsleiter hochzukrabbeln, bis sie feststellen, das ist gar keine Leiter, das ist ein Hamsterrad. Ja. Und natürlich war ich auch, also ich bin ja nicht irgendwie erleuchtet auf die Welt gekommen, ja. Natürlich habe ich am Anfang solche Geschichten gemacht, wie zum Abendessen nach Hamburg fliegen und bla bla, ja. Also solche Geschichten, na klar, habe ich auch gemacht. Aber sich dann der Werte bewusst zu werden, zu sehen, also ist es eigentlich diese Karriere, die dann diese Erfüllung bringt? Was passiert, wenn ich jetzt eine Stufe höher bin? Was wird anders? Und ich glaube, da ist mir auch durch das Coaching bewusst geworden, ja, kann man machen, aber es ist eigentlich gar nicht meins, sondern es ist meine Interpretation von Erfolg. Und dadurch bin ich mir natürlich dann auch meiner Werte bewusst geworden und konnte sie dann neben die existierenden legen. Also tatsächlich dann zu sagen, okay, ist das meins, ist das noch meins oder was ist meins?
Ja.
Und das war, glaube ich, das Entscheidende.
Ich finde, also wir reden jetzt ja über eine ich weiß nicht, ob man von existenzieller Entscheidung sprechen kann, aber schon, also auf jeden Fall sehr lebensverändernde Entscheidung, ne? Und wenn du aus einem sicheren Arbeitsverhältnis rausgehst in die Selbstständigkeit, hast was Existenzielles. Ich finde aber nicht nur bei diesen existenziellen Entscheidungen ist die Frage, ist es meins? Mhm. Eine ganz wichtige. Und tatsächlich dieses, was ist es für ein Gefühl, was ich da einstellen kann? Ich glaube, es ist vielleicht eine Unsicherheit oder irgendeine Form von Unzufriedenheit oder vielleicht sind es leise Zweifel, die da in einem sprechen oder eine Erschöpfung, die sich einstellt und die nicht mehr weggeht. Also all diese sich erstmal gar nicht so schön anfühlenden Gefühle, die sind ja immer ein Indiz dafür, dass es Bedürfnisse gibt, die nicht erfüllt sind. Und dann lohnt sich die Frage, welche sind es eigentlich? Und manchmal sind es eben auch Werte, die nicht bedient werden oder die nicht gelebt werden können in einem Umfeld. Und das lohnt einen Nachdenkprozess. Wie gesagt, nicht nur, wenn es um so existenzielle, lebensverändernde Entscheidungen geht, sondern auch im täglichen Tun als Führungskraft, wo man das Gefühl hat, hier sind plötzlich, irgendwas ist komisch und es fühlt sich nicht stimmig an. Dann lohnt es sich da, dem nochmal nachzugehen.
Absolut, ja.
Wenn wir dabei sind, jetzt hast du quasi die Seiten gewechselt. Du bist nicht mehr drin, sondern du bist dran an den Führungsmenschen. Und du kommst ja auch mit unterschiedlichsten Führungskräften zusammen. Was würdest du sagen aus dieser Außenperspektive jetzt? Was erlebst du denn so als das spürbarste Gefühl, wenn du mit Führungskräften arbeitest? Was treibt die am meisten um?
Ich glaube, es ist so das Thema, dass Führungskräfte sich häufig alleingelassen fühlen, was ich wahrnehme. Also sie sind sich dessen bewusst, sie sind sich in vielen Fällen, wenn es um das mittlere Management geht, auch ihrer Sandwich-Position bewusst, das ist nicht die Frage. Aber ich glaube, viele haben zu Beginn so ein bisschen unterschätzt, dass, ja, alte Weisheit, je höher du kommst, umso einsamer wird's, ja. Und mit wem tauschst du dich noch aus? Mit wem kannst du dich austauschen? Und dass man dann doch auch mit Problemen, Entscheidungen dann häufig, ja, sich so ein bisschen alleingelassen fühlt nach dem Motto, sieh doch zu, wie das löst, dein Problem. Ja, technisch vielleicht richtig, aber es macht natürlich in einer Firma Sinn, egal welcher Größe, dass man zumindest soweit es möglich ist, an einem Strang zieht, dass es immer wieder unterschiedliche Strömungen gibt, unterschiedliche Interessensgebiete. Ich glaube, das ist ganz klar. Und hier sind wir wieder für mich zumindest bei dem Thema Werte. Es braucht tatsächlich ein paar Werte, die eben halt auch die Führungskräfte zusammenhalten, wo sie sich so ein Stück weit auch, ja, nicht ausrichten können, aber durchaus zumindest mal eine gewisse Orientierung und Halt finden, weil das ist tatsächlich das, was mir immer wieder begegnet, ne? Das so, ja, ich bin allein auf weiter Flur und ich muss mich noch um die Mitarbeiter kümmern, muss kümmern, dass es denen gut geht. Aber als Führungskraft hast du dann in der Regel niemanden, der sich darum kümmert, wie es dir geht. Das heißt also, da bist du ganz klar in der Eigenverantwortung. Und ich glaube, dass das etwas ist, was den Führungskräften, ich will jetzt nicht sagen extrem, aber schon sehr fehlt. Ja, mal so ab und an eine Unterstützung. Hier geht es nicht um jahrelang Händchen halten oder sowas, sondern es geht darum, zu signalisieren, pass auf, auch für den Weg meine Unterstützung, wenn was ist, melde dich. Ja, die müssen sich nicht melden, die Führungskräfte, bei ihren oberen Führungskräften. Mhm. Aber sie wissen, sie könnten. Und ich glaube, diese Art von moralischer Unterstützung, das ist das, was sich Führungskräfte ein Stück weit wünschen. Wie gesagt, es geht nicht um Händchen halten die ganze Zeit und weil dafür ist man ja Führungskraft, dass man allein entscheiden kann. Ja. Aber so ab und an moralische Unterstützung. Ja. Das ist das, was ich so mitkriege bei den Menschen.
Ich überlege gerade, weil, also ich, es wäre gelogen, wenn ich sage, das kriege ich nicht mit. Also es ist natürlich ein Thema. Ja, das, viele sagen das auch, als Führungskraft bist du auch ganz schnell einsam, weil du alleine entscheidest, weil du am Ende der Verantwortliche, die Verantwortliche bist. Ich habe ja die steile These und ich frage mich, was du dazu sagst. Ich glaube ja, dass Einsamkeit eine Entscheidung ist, die wir treffen. Also ganz vorsichtig, ich möchte niemanden an den Karren fahren. Aber ich glaube, ja, natürlich bin ich als Führungskraft anders als andere. Ich bin nicht mehr Teil des Teams. Ich bin Teil eines Teams, ich bin aber nicht mehr Teil eines Teams. Ehemalige KollegInnen sind jetzt vielleicht MitarbeiterInnen, wie auch immer. Und trotzdem, glaube ich, ist es doch meine Entscheidung als Führungskraft, mit wem ich mich in Anführungsstrichen verbünde. Also zum Beispiel, ob ich mir auf meiner Ebene andere Führungskräfte suche, mit denen ich eine Führungskoalition ist ein Wort, was ich da gerne benutze. Ja, aber es klingt gleich so nach Verschwörung. Also mit denen ich mich austausche und wo ich mir Rückhalt und Stärke hole.
Ja.
Es ist doch meine Entscheidung, was ich mit meinen MitarbeiterInnen teile und wie viel von den blinden weißen Flecken auf der Landkarte ich auch kommuniziere und damit in Kontakt bleibe. Ich würde behaupten, es ist in vielen Teilen schon eine Entscheidung, welche Initiative ich ergreife, wissend, dass ab einer bestimmten Ebene ganz viel Politik und Taktik eine Rolle spielt. Ja, und trotz allem glaube ich, es ist meine Entscheidung.
Ja, also so ganz kann ich da nicht mitgehen.
Wie, du stimmst mir nicht zu. Warte mal, Jens, ich gucke mal in unseren Freundschaftsvertrag. Weht da jetzt gleich ein eiskalter Wind durch? Tobi, wieso widersprichst du mir?
Ja, weil also erstmal, wenn man generell auf das Thema Einsamkeit oder ich sag's mal Alleinsein, weil für mich hat Einsamkeit nochmal einen anderen Aspekt. Einsamkeit ist für mich schon ein bisschen was Tragisches, während Alleinsein ist tatsächlich, was ich entscheiden kann. Ja, auch im privaten Umfeld kann ich mich dafür bewusst entscheiden, zum Beispiel alleine zu bleiben. Ja, also ich lebe ja auch alleine. Ja, so. Im Führungsumfeld, denke ich, ist das noch ein bisschen was anderes. Das ist nicht tatsächlich die bewusste Entscheidung, ich werde Führungskraft, damit ich alleine bin. Ne?
Das meinte ich auch nicht.
Sondern, vielleicht sind wir doch näher dran, als wir denken. Sondern es gibt einfach ganz viele Rahmenbedingungen, die dich alleine machen. Denn du hast als Führungskraft gerade in größeren Unternehmen, wenn Veränderungen anstehen, ja, da kriegst du schon ganz klar signalisiert, also das bleibt unterm Deckel, bis es da ein Datum gibt, wo das bekannt gegeben wird. Das heißt, du weißt im Vorfeld schon viele Dinge, musst dich vielleicht sogar schon danach richten und kannst es gerade gegenüber deinen eigenen Leuten zum Beispiel nicht kommunizieren, weil du die Freigabe noch nicht hast. Das heißt, du bist mit dem Wissen alleine und fängst schon an, danach zu agieren, obwohl du noch was anderes kommunizierst oder am besten gar nicht kommunizierst, ja, was aber auch nicht gut ist, weil dann wieder auch gerade die Mitarbeiter sagen, hier wird nicht kommuniziert, ja, und das wussten doch alle. Ne? So, das ist erstmal so ein Aspekt, das heißt, dass man häufig gar nicht so kommunizieren kann, wie man möchte. Der nächste Aspekt ist natürlich, es ist immer die Frage, kann ich mich oder wem kann ich mich denn anvertrauen mit welchen Themen? Denn auch da wieder, je größer das Unternehmen, umso größer natürlich auch der Machtkampf. Und da muss man auch aufpassen, dass das, was man da nicht vermeintlich kollegial teilt, nicht plötzlich woanders verwendet wird oder im schlimmsten Falle sogar gegen einen verwendet wird. Das heißt, man ist da schon ein bisschen vorsichtiger unterwegs und legt dann auch vielleicht nicht da alle Karten auf den Tisch. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich kenne auch Leute, die also wirklich gut befreundet waren auf höheren Ebenen. Ja, aber da bedarf es auch einer klaren Trennung zwischen privat und geschäftlich. Und eben halt auch so viel Distanz, dass man, wenn dann eine Entscheidung gegen einen läuft, man das dann auch nicht tatsächlich persönlich nimmt. Ja, also so viel Distanz braucht man da schon. Wir würden sagen, die sind jetzt ganz stark auf der Metaebene unterwegs. Das heißt, wir haben hier also durchaus mehrere Aspekte, die einfach mit dieser Position passieren oder daherkommen, die wir gar nicht so bewusst wählen können. Und deswegen bin ich da so ein bisschen, sehe ich das aus einer etwas anderen Perspektive, weil man sich nicht dafür entscheiden kann, sondern in dem Moment, wo ich mich für die Führungsrolle entscheide, kriege ich das kostenlos obendrauf.
Mhm. Naja, und das frage ich mich, inwieweit das dann eben doch eine Entscheidung ist, weil, also weiß ich das vorher, dass das mitkommt, dass das mitgeliefert wird?
Da kommt es auch wieder auf das Umfeld drauf an. Ne? Also wenn du gerade in einem großen Konzern, wenn du da Leute in der Führungsumgebung hast, die, sage ich mal, vielleicht so ein bisschen auch ein Mentor für dich sind, die werden dich dann schon darauf hinweisen und sagen, pass mal auf, das hat auch noch vielleicht ein paar Aspekte, überleg dir das vorher, bevor du gefragt wirst. Dann gibt's aber auch Situationen, also da musst du dich ganz schnell entscheiden.
Ja.
Also ich will nicht sagen, dass man da nicht die Möglichkeit hat, die Tragweite sich zu durchdenken, aber es braucht, also man kann es vielleicht nicht richtig gewichten zu dem Zeitpunkt, sondern man sieht nur, okay, nächster Schritt, ich muss mich sehr schnell entscheiden, was würde dagegen sprechen, und dann sitzen halt die meisten natürlich logischerweise auch nicht da und überlegen, könnte ich da vielleicht mehr einsam sein oder allein sein? Ja, also das kommt, das ist, glaube ich, ein Punkt, der so ganz hinten dran kommt, das Emotionale. Da sind erstmal spielen Fakten eine Rolle. Was heißt das für mich? Welche Möglichkeiten bietet mir das zukünftig, wenn ich dann in dieser neuen Position bin? Natürlich, was verdiene ich auch? Ja, aber das ist ja was in der Regel, was man dann individuell aushandelt und auch die Goodies dazu. Also von daher, manchmal ist es auch so, da schaust zum falschen Zeitpunkt, hängst du deinen Kopf aus dem Türrahmen raus und ehe du dich versiehst, hast du dann den Lorbeerkranz der Führungskraft umhängen, gell? Und dann sagst du eigentlich, mei, das wollte ich doch jetzt gar nicht, gell? Es ist passiert, würde jetzt Gunter Schmidt sagen.
Also ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind. Ja. Also was das Alleinsein und die Einsamkeit angeht, ich verstehe, was du sagst, das meinte ich ja auch, das sind die politischen Spielchen, das ist das Taktieren, was sicherlich in einem Umfeld auch besteht. Nichtsdestotrotz bleibe ich dabei, zumindest so weit zu sagen, mir geht's um Bewusstheit. Mhm. Es ist immer noch meine Entscheidung, mit wem ich etwas teile, ob ich etwas teile und wie ich eine Beziehung gestalte, sodass die Tatsache, dass ich über bestimmte Dinge nicht reden kann, was Teil meiner Rolle ist und Teil meiner Verantwortung, die ich an anderer Stelle habe, die Beziehung zu anderen möglichst nicht belastet.
Ja.
So. Oder dass die Beziehung so ist, dass diese Belastung vielleicht thematisiert werden kann. Also das ist hohe Schule. Ich will damit nur sagen, ich höre das auch und ich verstehe das auch. Und gleichzeitig denke ich immer so ein bisschen, ja. Aber ich glaube schon, dass man viel mehr dafür tun kann, Verbindung zu anderen zu haben, als man häufig denkt.
Also ich will mal so sagen, ich glaube, man sollte nicht den Fehler machen, diese Verbindungen ausschließlich im beruflichen Umfeld zu suchen. Gerade als Führungskraft, du brauchst einen Ausgleich. Und im Privaten zum Beispiel, da habe ich ja die Möglichkeit, ganz anders zu agieren. Ja. Und wenn mir dann zum Beispiel, um Dinge teilen zu können, das wichtig ist, dann kann ich ja schauen, welche Beziehungen ich um mich herum aufbaue, ja, oder weiter pflege. Das Thema ist hier tatsächlich, und jetzt bin ich wieder bei dir, das Thema Bewusstsein, sich darüber bewusst zu werden, dass ich neben diesem vollen Leben als Führungskraft in dieser Rolle genügend Zeit brauche für die private Rolle, um dort zum Beispiel Verbindungen zu pflegen, Ausgleich zu finden, wenn ich Familie habe, natürlich Zeit mit der Familie zu verbringen. Und damit meine ich jetzt nicht einfach nur abends vorm Fernseher sitzen, obwohl das ja auch nachvollziehbar ist. Aber das ist eigentlich nicht das, woran man sich dann 40 Jahre später erinnern will. Ne? Wir haben gemeinsam vorm Fernseher gesessen.
Und Netflix.
Schon mal cool, dass es dafür ein Verb mittlerweile gibt, ja.
Ja, und das von mir. Ich habe nicht mal Netflix. Ne? Wir haben hier keinen einzigen Streamingdienst abonniert, aber ich dachte, ich tue mal so, als wüsste ich, wovon ich rede.
Es kommt gut rüber, ja, absolut. Ja. Also das heißt, dieses Bewusstsein eben halt nach Ausgleich, nach anderen Rollen zu schauen, diese auch mit Leben zu befüllen. Und da schlage ich jetzt schon wieder den Bogen zurück in die Führungsrollen. Ich glaube, je größer das Unternehmen, umso konservativer sind noch die Führungsrollen oder in sehr kleinen Unternehmen. Aber mittlerweile ist das nicht mehr so ganz meine Erfahrung. Was wir tatsächlich brauchen, ist auch eine neue Führung. Ja. Und da bin ich so ein bisschen auch bei dem agilen Führen, bei dem Thema des Enablers. Ja. Also to serve, den serving leader, weil ich glaube, das wird mehr und mehr wichtig, die Mitarbeiter zu befähigen, Dinge selbstständig zu tun und nicht mehr anzuleiten. Wir müssen einfach mal schauen, dieses Bild der Führungskraft, das ist ja ein sehr technisches Bild. Das kommt ja tatsächlich noch aus der Zeit der Industrialisierung. Also, wenn da 100 Leute an irgendwelchen Tischen gesessen waren und irgendein Stück Eisen gefeilt haben, dann wurde der am besten feilen konnte, der Vorarbeiter oder dann sogar noch der nächstgrößere Chef, weil es einfach nur darum ging, gewisse zum Beispiel handwerkliche Schritte zu wiederholen und da zu beurteilen, ist es gut oder nicht gut. Ja, da kommt ja ursprünglich das Führungsbild her. Und das hat sich transportiert. Und der Unterschied zu heute ist, heute feilen wir nicht mehr ein Stück Metall. Also wir machen nichts mit unseren Händen, sondern ein Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die arbeiten mit dem Kopf. Ja, also es geht jetzt darum, nicht den Kopf zu führen, aber den Kopf zu befähigen der Mitarbeiter, Dinge, die sie tun, die sie am besten selbst erkennen, dass sie getan werden müssen, dass sie da alle Voraussetzungen für haben, dass ich sie auch unterstütze, wenn es da mal irgendwo hängen bleibt und nicht einfach nur als Führungskraft da bin zu beurteilen, hast du gut gemacht, hast du nicht gut gemacht, gibt einen Bonus am Ende des Jahres, ja. Sondern tatsächlich. Und da tue ich auch was für die Firma, da tue ich auch was fürs Unternehmen. Ich sehe zu, dass Expertenwissen oder das Potenzial der Mitarbeitenden in so einem Konzern verankert wird und dass die sich dort tatsächlich auch verwirklichen können.
Da sind wir wieder bei deinem Motivator. Ja. Was war es noch? Menschen entwickeln.
Menschen. Genau.
Ja. Ja. Was dein Führungsbild auch prägt.
Absolut, absolut, ja.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Ich würde gerne noch mal ganz kurz, ich versuche einen eleganten Bogen zu schlagen, zum Thema Zuhause zurückkommen, weil wir es davon hatten, dass Führungskräfte sich manchmal alleine fühlen, dass sie Verbindung suchen. Als einer, der so viel unterwegs ist, sowohl räumlich als auch in Rollen, in Unternehmen und der, wie du gerade gesagt hast, eigentlich zwei zu Hause hat. Was glaubst du, wie findet man als Führungskraft eine gute Verwurzelung oder Anbindung?
Bin gerade überlegen, ob ich da die richtige Person bin, die was dazu sagen kann. Weil ich bin in meinem Leben.
Dann frage ich anders. Entschuldige, wenn ich direkt reingehe. Du bist auch Interimsmanager. Ja. Und als Interimsmanager ist es ja typisch, dass du für eine kurze Zeit in ein Unternehmen gehst und dann nach getaner Arbeit ein paar Monate, vielleicht manchmal ein oder zwei Jahre, bist du wieder weg. Wie findest du in dieser Zeit, in dieser kurzen Zeit, wo du vielleicht auch gar nicht fulltime vor Ort bist, wie findest du da eine Anbindung und eine Verwurzelung in dem Unternehmen, in dem du dann bist?
Also ganz wichtig ist für mich, und das ist natürlich auch so ein bisschen Zwiespalt, aber zu Beginn passt das Unternehmen zu mir. Also ich würde mich wirklich sehr, sehr schwer tun, für ein Unternehmen als auch als Interimsmanager auch zu arbeiten, wo ich, wie soll ich sagen, entweder keine Verbindung zu den Werten habe oder zu dem Produkt habe oder zu dem Thema habe, da würde ich mich sehr schwer tun. Aha. Ja. So, wie schaffe ich jetzt Verbindung? Also ich kann sagen, wie ich das in der Vergangenheit gemacht habe, ist, ich schaue zu, dass ich Kontakte knüpfe, dass ich auch mal sage, passt auf, ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Habt ihr sowas wie ein After-Work-Tradition? Ja. Und wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich das ganz häufig eingeführt. Ja, also dass wir dann gesagt haben, donnerstags, also wir haben das dann nicht mehr freitags gemacht, weil viele freitags dann im Homeoffice waren oder eben halt auch, wenn wir extern waren, zurückgereist sind. Wir haben das immer donnerstags gemacht, donnerstags abends nach den Bürozeiten, dass wir uns dann irgendwo in der Nähe in einem Pub oder in einem Lokal, aber da, wo es halt ein bisschen lockerer ist, dass man sich da trifft auf ein Bier und einfach sich auch von der anderen Seite kennenlernt, ne? Vielleicht auch in einer anderen Rolle kennenlernt. Aha. Denn das ist insofern, zumindest nach meiner Erfahrung, ganz wichtig, dass andere Menschen einen selbst auch in anderen Rollen kennenlernen, damit man als Person authentischer wahrgenommen wird. Also mir geht es jetzt nicht darum, dass ich hinterher bin, nach dem Motto, siehst du mich tatsächlich authentisch, das müssen die Leute beurteilen. Aha. Aber dass ich ihnen zumindest die Gelegenheit gebe, eine andere Facette von mir auch kennenzulernen.
Also nicht so eindimensional, sondern weitere.
Weil dadurch lassen sich auch Entscheidungen leichter verstehen, warum man zum Beispiel gesagt hat, nee, wir machen es doch so. Und man kennt jetzt vielleicht diese Person, die diese Entscheidung getroffen hat, nur eben halt eindimensional. Dann fragt man sich, wie kommt der da drauf? Kennt man aber den Menschen dann vielleicht aus verschiedenen Rollen, dann ist vielleicht eher ein Verständnis da, dass man sagt, naja, okay, vielleicht spielt er ja noch das und das mit und dann könnte ich es nachvollziehen. Ja? Mhm. Also man wird dadurch auch ein bisschen einschätzbarer für unser Gegenüber. Und wenn das der Fall ist, dann dient das in der Regel beiden Seiten, weil man sich dadurch besser kennenlernt. Also sowas wie das übliche gemeinsam in die Kantine gehen, aber da kriegt man natürlich auch nicht alle mit. Aber dieses Afterwork, das habe ich eigentlich immer hingekriegt. Also egal in welchem Unternehmen ich war, das sind dann natürlich nie die gleiche Anzahl, weil es dann immer welche gibt, die sagen, ja, ich fahre schon mal nach Hause oder das ist mir zu spät oder so, ne? Ja, das mag sein, aber es rolliert und dann hat man jedes Mal immer wieder ein paar andere dabei.
Das ist aber eine Aktivität. Mhm. Also auch da hast du Initiative gezeigt, bist in die Kontaktaufnahme gegangen, um dich da anzubinden an den Menschen, die da sind. Ich finde es aber auch wichtig, dass du die Frage nach der Passung gestellt hast. Also komme ich mit dem Produkt klar oder mit der Dienstleistung, um die es da geht. Also das heißt, dein Tipp für Führungsmenschen da draußen wäre zu sagen, schaut, dass ihr Kontakt aufnehmt zu euren Leuten oder
wenn es jetzt um das
Thema geht, weil ich jetzt warte nach der Anbindung und Verwurzelung.
Ja, ich glaube, das haben eh viele Führungskräfte schon drauf. Also die machen das ganz automatisch. Mhm. Das wissen wir ja alle, wenn wir ein neues Team oder eine neue Abteilung übernehmen, dass wir da ja so ein, wie ein kleines Social Event machen, damit man sich eben halt auch aus einer anderen Perspektive kennenlernen. Ich glaube, das machen schon ganz viele. Die Frage, die man sich, glaube ich, hier vorher stellen kann, wäre, wie viel möchte ich preisgeben? Mhm. Ja, also wie sehr, was zeige ich von mir? Wie viel Privatleben? Ich glaube, das muss aber jeder entscheiden, der irgendwo so ein bisschen im Fokus steht. Ob das ein Teamleiter, ein Abteilungsleiter ist, ob das irgendwie Celebrity ist, ja. In dem Moment, wo du irgendwo im Fokus stehst, hast du ganz bewusst mehrere Rollen, weil kein Mensch ist zu 100%, wie er privat ist. Ja, fängt schon damit an, wenn wir nicht gut drauf sind, dann versuchen wir das natürlich, damit wir professionell bleiben, während der Arbeit zu verbergen. Aber es wäre ja eigentlich nicht authentisch. Wäre ich dann authentisch, würde ich ja zeigen, dass es mir nicht gut geht. Ne? Ist mal sehr vereinfacht gesprochen.
Ja, also mit dem Thema Authentizität habe ich auch so ein Thema. Ich verstehe. Das ist zweifellos wichtig. Ja, ich rede da lieber von Echtheit. Ist die Person, die ich da erlebe, erlebe ich sie als echt oder erlebe ich sie als aufgesetzt? Mhm. Und das hat für mich nichts damit zu tun, wie viel Privates mir jemand von sich erzählt. Jedenfalls erstmal nicht. Also die Frage, erlebe ich das als echt? Erlebe ich das, was jemand sagt, als...
Ja, kann ich mitgehen.
Sozusagen angebunden als etwas, was da aus dem Herzen kommt, was irgendwie von innen kommt? Oder erlebe ich das eher als Lippenbekenntnis und als etwas, was ich so gar nicht ernst nehmen kann? Mhm. Und ich finde, Authentizität heißt am Ende nicht, dass ich, weil ich gerade schlecht gelaunt bin, das Recht habe, das an jedem auszulassen. Also ich weiß, wovon ich spreche, ich lebe ja in Berlin. So, geh mal in den Supermarkt an die Kasse. Also die Verkäuferinnen da sind extrem authentisch. Oder die Busfahrer. Ich glaube, es gibt niemand authentischeren als den Berliner Busfahrer oder Taxifahrer. Also mir fallen viele ein hier in Berlin. Gut, sei es drum. Ich finde, das ist es nicht. Ich finde, die Frage ist schon noch, gehört es zu der Rolle in dem Moment? Und ich finde, ich darf als Führungskraft darf mitteilen und darf darüber reden, dass es einem anderen Teil von mir oder mir in einer anderen Rolle nicht gut geht und dass das was mit mir macht, weil ich ein ganzer Mensch bin und dass es mir vielleicht gerade schwerfällt, mich zu konzentrieren oder nicht zu fluchen. Aber dann bin ich auf einer anderen Ebene und habe das mitgeteilt, aber sozusagen unmittelbar rauszulassen, dass ich gerade mies drauf bin. Also das wäre für mich nicht authentisch, das ist für mich in erster Linie einfach unhöflich und also nett gesagt.
Ja, mit welchem Recht lade ich meine Gemütsverfassung anderen Leuten auf?
Genau, ja.
Das ist ja schon was, wo ich mich selbst drum kümmern muss und in der Eigenverantwortung bleiben muss, damit die anderen eben halt nicht mich auffangen müssen, sondern es ist ja meine Verantwortung, wenn es um mich geht.
Deswegen bin ich Fan von Check-in-Runden, die von vielen ja gefürchtet sind, weil es da so um Befindlichkeiten geht. Ja? Aber genau an dieser Stelle finde ich es gut, sich mitteilen zu können, ich bin nicht gut drauf, weil zu Hause gerade die Hütte brennt oder weil ich Sorgen um meine Mutter habe oder um meine Katze oder wie auch immer. Und dann die ernste Frage zu stellen, können und sollen wir hier gemeinsam was tun, was dir hilft und was es dir jetzt leichter macht, hier zu sein oder was brauchst du? Und zwar nicht mit dem Anspruch, wir machen das jetzt weg.
Ja.
Und wir machen, dass es dir gut geht, aber im Sinne einer Aufmerksamkeit füreinander im Team oder von mir als Führungskraft für meine Leute und umgekehrt. Das wäre für mich Authentizität. Ja, wenn ich in der Lage bin zu reflektieren, wie es mir gerade geht, was ich vielleicht auch gerade brauche und das auf einer anderen Ebene in das Umfeld zu tragen, in dem ich gerade bin und nicht ungefiltert und brutal das rauszulassen.
Ja, ich denke, das ist so ein Aspekt von vielen, weil das Thema eben halt ganz vielschichtig ist. Ne? Die Frage, wenn ich als Führungskraft heute so entscheide, mit einer bestimmten Meinung und am nächsten Tag aber diametral anders, dann wird es natürlich für die Mitarbeiter sehr schwierig zu identifizieren, was ist jetzt authentisch, ja? Also welche Entscheidung der beiden. Und da ist eben halt so wiederum das Thema, wie gehe ich jetzt mit dieser Differenz um als Führungskraft? Wie weit gehe ich in die Erklärung? Wie weit kann ich in die Erklärung gehen? Und vor allem muss ich das jedem erklären? Oder kann ich es auch so stehen lassen? Mhm. Und das sind dann halt so wieder die Fragen, die dann aufkommen. Und ich glaube, was ein weiterer Aspekt ist, der ist der Zeitfaktor. Ja, also man ist sich als Führungskraft manchmal schon bewusst, dass da einfach Abgründe klaffen. Zwischen zwei verschiedenen Erklärungen, jetzt mal beispielhaft. Man hat vielleicht sogar auch einen Plan, wie man das erklärt. Und dann bist du im Hamsterrad. Und nach ein paar Tagen denkst du dir, Scheibenkleister, ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Die Woche schon wieder um, noch gar nichts zu dem Thema gesagt. Das ist natürlich eines der Spannungsfelder als Führungskraft, eben halt noch das Thema Zeit.
Das heißt, das ist doch eigentlich auch ein Gefühl, mit dem Führungskräfte immer wieder umgehen müssen, nämlich Spannungen aushalten, oder?
Ja. Aber nicht nur Führungskräfte, auch
wir alle.
Auch Coaches und Trainer Spannungen auszuhalten. Ja. Auch vielleicht zu wissen, ja, jetzt hat man einen Weg identifiziert, gemeinsam mit dem Gegenüber und weiß, es könnte vielleicht passieren und man hat darauf hingewiesen, dass man sich da die Nase anrempelt und es dann auszuhalten, auch die Leute die eigene Entscheidung nehmen zu lassen und im ärgsten Falle dabei zuschauen zu müssen.
Ja.
Ich merke, bei dir sind also gerade innere Bilder, die da.
Ja, total, weil das kenne ich voll aus dem Beratungskontext. Ja. Ne? Also da könnte ich zur Beratungscoaching oder was weiß ich, Domina werden. Ja, weißt du, wenn du 100-mal gefragt worden bist, Frau Bär, wie würden Sie das machen? Und dann entwickelst du Ideen und gibst das rein und dann wird es nicht gemacht und dann hätte ich am liebsten manchmal die Gerte, wird auf den Tisch knallen, wird sagen, jetzt machen Sie doch, was ich will.
Ja, und da sind wir wieder bei dem Thema Spannungen, ne? Also das auszuhalten.
Ja, da hilft die Gerte. Ja. Also im Geiste.
Ja, eigentlich eh. Und ich glaube, dieses Spannungsthema ist überall dort, wo wir auch das Thema Verantwortung haben. Mhm. Natürlich gibt es auch zum Beispiel auf Mitarbeiterebene Themen, wo Spannungen vorherrschen, ja, oder die spannungsgeladen sind. Aber ich glaube, von der Menge her treffen wir das eher bei den Führungskräften, die das aushalten müssen. Oder man erwartet von ihnen, dass sie es aushalten. So. Und dann in die Selbstverantwortung zu gehen und für sich selber eine Strategie zurechtzulegen, wie werde ich denn oder wie gehe ich zukünftig damit um? Was brauche ich da? Was tut mir gut? Was tut mir vielleicht weniger gut und wie kann ich das umgehen oder vermeiden oder ersetzen, so dass ich sag mal, ein Stück weit entspannter in dieses Spannungsfeld gehen kann.
Dir ist klar, dass ich dir jetzt die Frage stelle, wie du Spannungen abbaust oder wie du es als Führungskraft auch damals getan hast.
Also damals bin ich gejoggt.
Also körperlich?
Ja. Ich habe übrigens auch einen Marathon gelaufen. Ja.
Wow.
Ja. Da war ich aber noch ein bisschen jünger.
Naja, man muss es auch nicht übertreiben. Irgendwann ist die Zeit auch einfach vorbei dafür.
Ja, das war aber auch irgendwie so 90s. Ja, also.
Aber warte mal, Jens, so mit Stirnband und so? Oder nee, das waren die 80er.
Nee, ich überlege gerade, das war sogar schon ein bisschen später. Das waren schon die 2000er. Das war, glaube ich, irgendwie 2004 oder 2003 oder sowas in der Richtung. Naja, damals bin ich körperlich, also bin ich gejoggt. Heute ist das anders. Also es gibt vielleicht nicht viele Dinge, wo man sagt, wenn man älter wird, wird's besser. Aber man geht mit vielen Dingen entspannter um. Also das heißt für mich, ich komme viel seltener in solche Spannungssituationen. Natürlich komme ich auch noch oder habe manchmal das Gefühl, oh, jetzt so irgendwie zieht's. Ich kann gut meditieren. Ja, also es klingt jetzt sehr esoterisch, aber hat für mich damit gar nichts zu tun, sondern das heißt einfach, mal in mich zu lauschen, auch zu hinterfragen, warum zerrt es jetzt gerade an mir? Weil, und das kennen wir ja auch beide, wenn ein Thema uns irgendwo triggert, dann hat es ja was mit uns zu tun. So, und dann stelle ich mir halt die Frage, okay, was ist jetzt mein Anteil dran? Das kann ich nicht immer. Ja, also wenn ich so wirklich unter Dampf bin, dann muss ich es verschieben. Dann mache ich es auch so, dass ich sage, okay, habe ich jetzt im Moment keine Zeit oder auch die Ruhe nicht dafür und dann kann ich das auch sehr gut zur Seite schieben. Aber es ist natürlich da. Aber wenn ich Zeit habe, dann kann ich das gut und das hilft mir. Ich habe mehr das Gefühl, dass ich das beeinflussen kann. Also dem nicht ausgeliefert bin, sondern ich sehe mein Anteil, was ich vielleicht tun kann.
Finde ich spannend, auch dass du die Meditation mit reinführst. Also tatsächlich, das ist auch was ich in den letzten Jahren, übrigens Corona sei Dank, gelernt habe und wo ich auf den Geschmack gekommen bin. Ich weiß aber, dass vielen das unglaublich schwerfällt und dass sie damit fremdeln. Und also wenn ich jetzt von Entspannung rede, so ein bisschen, als würde die Blinde vom Sehen reden, ne? Weil also Spannungskopfschmerz, verspannter Nacken und so, bin ich abonniert. Nichtsdestotrotz, ich finde, der erste Schritt, um Spannungen, die man erlebt, abzubauen, ist sie zu markieren, also auszusprechen, dass man da eine
hat.
Ja, und das hast du gerade gesagt. Also das wirklich überhaupt erstmal zu sagen, oh, ich bin total angespannt oder das ist eine Riesenspannung für mich, das zerreißt mich fast. Also manchmal, wenn es mich wirklich total packt, ich versuche zu schütteln, ich fange an zu zappeln. Mhm. Also dass ich dann wirklich einmal einen Moment den ganzen Körper durchschüttel. Gehe ich kurz aufs Klo, schüttel mich, atme tief und dann gehe ich wieder zurück. Ja. Also das ist so meine erste Hilfe in solchen Momenten, einfach um es körperlich abzubauen, weil mein Nervensystem dann in dem Moment sagt, Alarm, es geht nicht weiter, tu was.
Mach was, das weggeht.
Genau, und dann ist es tatsächlich diese Bewegung. Ja. Aber ich glaube, auf Dauer ist es wirklich eine Frage, wie gelingt es mir, so an mir zu arbeiten, dass ich nicht über jedes Stöckchen springen muss, was da auch irgendwie am Weg liegt. Ja, nicht mal was hingehalten wird, sondern was am Weg liegt. Und das mag auch eine Altersfrage sein, dass man irgendwann aus der Erfahrung heraus sagen kann, okay, sieht jetzt gerade krass aus, wird es wahrscheinlich gar nicht sein.
Und ich habe noch einen anderen, also wenn ich das noch gerade hinzufügen darf, natürlich auch nochmal einen anderen Zugang. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, dass ich ja auch ausgebildeter Hypnotiseur bin. Und dadurch habe ich natürlich auch nochmal einen ganz anderen Zugang zu dem Thema Unterbewusstsein, Fokussierung, Sprache. Das hilft mir natürlich auch enorm, dann da in die Meditation zu gehen.
Also ich wusste es nicht. Ich wusste, dass du irgendwie so eine hypnosystemische irgendwie Ausbildung hast, aber das wusste ich, also so richtig, entschuldige, ich will nicht despektieren, aber so richtig so hier à la Schlange K, sieh mich an, schlafe ein.
Absolut, ja. Aber natürlich nicht wie die Schlange K. Denn das, was die meisten Menschen so an Vorstellung von Hypnose haben, das ist ja sehr stark geprägt aus einem Bild aus den 1970ern, 80ern, des letzten Jahrhunderts sozusagen, wo es ja sogar Fernsehshows gab mit Hypnose.
Ja,
ne?
Mit Schnick und,
ja. Und das ist Showhypnose. Also das gibt es tatsächlich, ist aber nicht mein Ding, sondern bei mir ist das dann eher so wie, schau auf meinen Finger. Ja, oder schau auf die Decke.
Können wir das jetzt im Podcast riskieren? Was
ja, passiert, also ich kann zumindest mal kurz quotieren, was ich sagen würde. Ich würde dann sagen, Christiane, du bist ganz entspannt jetzt. Es gibt nichts, was dich irgendwie ablenkt. Du fokussierst du dich einfach nur auf deine Gefühle, zum Beispiel auf deine Arme. Du stellst fest, dass einer deiner beiden Arme schwerer ist als der andere. Und du lauschst jetzt einfach meiner Stimme und folgst dem, was ich dir mitteile. So würde das dann sprachlich zum Beispiel ablaufen. Der große Vorteil bei der Hypnose ist, dass er nochmal einen anderen Zugang vermittelt. Und schon mal gleich, damit alle, die jetzt zuhören, das richtige Bild bekommen, man kann zu nichts gezwungen werden unter Hypnose, was man im bewussten Zustand nicht auch machen würde. Also diese ganzen Geschichten, ja, wenn du jetzt gleich die Augen aufmachst, dann gehst du da und dahin und tust das und das. Wenn ich das nicht im wirklichen Leben auch machen wollte, würde ich das auch unter Hypnose nicht tun. Genauso wie ich unter Hypnose auch nicht über Dinge reden werde, über die ich auch nicht im Wachzustand reden würde. Ja, also der Hypnotiseur hat nicht die Macht über die hypnotisierte Person, sondern es ist wie Tango tanzen. It takes two to tango. Also wenn der zu Hypnotisierende nicht hypnotisiert werden will, dann kannst du den auch nicht hypnotisieren. So, und was macht Hypnose? Ganz einfach, man kann sich das vorstellen, das ist wie ein Türsteher früher bei der Disco, der auswählt, wer alles in die Disco rein darf. Und genauso ist praktisch die Hypnose ein Mittel, um an diesem Türsteher zum Unterbewusstsein vorbeizukommen, um dann über die Empfindungsebene, über die Erinnerungsebene an tiefer liegende Themen zu kommen.
Okay, und es gibt harte Türen und es gibt weniger harte Türen.
Oh ja. Ja, wobei, okay. Also es ist eine Frage zu Anfang an, mag das Gegenüber sich drauf einlassen? Und da gibt es eigentlich nur ein Ja oder ein Nein. Und wenn es ein Ja ist, dann ist es eine Methodik, dann ist es auch nicht besonders schwierig, jemanden zu hypnotisieren. Die Kunst ist, was ich mit der Person mache, wenn sie in der Hypnose ist, also welche Fragen ich stelle, wohin ich die Person gedanklich führe, dass ich einen Halt bieten kann, eine Sicherheit bieten kann. Das ist das, was eine Herausforderung sein kann. Nicht das Hypnotisieren als solches.
Wow. Jens, dazu machen wir eine extra Folge.
Gerne.
Also, dazu machen wir eine extra Folge und dann machen wir, weiß ich nicht, Live-Hypnose. Na okay,
also ich überlege es mir noch mal. Ich war ja eine Zeit lang Dozent an der Hochschule für Ökonomie und Management in Mannheim. Und da habe ich meine Studierenden vor der Klausur, also nicht direkt vor der Klausur, sondern 2-3 Wochen vorher hypnotisiert. Und es waren 70 Leute, damit sie ein bisschen ruhiger werden. Weil bei mir haben sie immer die erste Klausur geschrieben.
Ja, also das ist hier schon mal notiert. Und es weht kein kalter, sondern es weht ein ganz sanfter, warmer Wind durch unseren Freundschaftsvertrag.
Ja, es geht in Kreis.
Total uneigennützig.
Ja.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Jens, ich habe noch einen Fragestandard. Ja. Ich habe nämlich drei gefühlige Fragen, die möchte ich dir gerne auch stellen. Die stelle ich allen. Erste Frage, wenn du dich zurückversetzt in deine Führungsrolle, meinetwegen aber auch aus externer Perspektive, was würdest du sagen, das angenehmste Führungsgefühl, welches war es oder welches beobachtest du bei anderen?
Wow, da muss ich jetzt echt kurz überlegen, das angenehmste Führungsgefühl. Ja, erinnere ich mich noch dran. Und zwar, ich war selber auf einem Seminar gewesen und du kennst es auch, die kollegiale Fallberatung als Methodik, habe ich damals kennengelernt. Und ich war so begeistert davon, dass ich natürlich das gleich angewandt habe mit meinen Leuten. Ne? Und die haben immer schon Horror gehabt, wenn ich auf Weiterbildung war. Ach, der Alte hat schon wieder was Neues. Ne? So, aber ich habe dann irgendwann entdeckt, dass ich hatte drei Teams in dem Bereich und dass ein Team dieses Flipchart, was ich mir ins Büro aufgehängt hatte, kopiert hatte und ihre fachlichen Themen selber anhand dieser kollegialen Beratung gelöst haben, ohne dass ich davon wusste. Und ich weiß noch, ich kam in deren Büro rein, das war so ein kleines Großraumbüro, und sah das hängen und da ist mir ganz warm ums Herz geworden. Ja, also das war so aus der Führung und aus der Coaching-Rolle kann ich mich auch an eins erinnern, wenn ich das noch loswerden darf, weil es hat mich wirklich gerührt. Ich war bei einem Kunden und habe dort eine Art Curriculum gemacht. Das heißt, ich hatte die Leute über mehrere Lehrgänge in einer Weiterbildungsphase. Das Ganze war auf Englisch und da war eine teilnehmende Person dabei. Also ich konnte förmlich spüren, dass sie das aufgesogen hat, was ich gesagt habe. Ne? Und hat mir dann auch ganz viele interessierte Fragen gestellt. Und wir haben uns dann im Nachgang zu diesem Curriculum so für so eine Mini-Coaching-Session online dann mal getroffen gehabt. Und ein halbes Jahr später war ich wieder in dieser Firma und mit einem ganz anderen Seminar. Und wir standen da im Kaffeebereich, und das kennst du ja auch, ne, manchmal dann so, wo man sich dann Kaffee holt für die Pausen und so. Und auf einmal kommt diese Person, diese Teilnehmerin um die Ecke, rennt auf mich zu und ruft, you've changed my life, und ist mir dann so um den Hals gefallen. Und ich bin ganz ehrlich, also da hatte ich Pipi in den Augen. Ja. Weil, wow. Ja, das ist eigentlich das, warum ich das tue, was ich tue.
Du wolltest gerade sagen, trifft genau deinen Nerv. Ja. Herrlich. Schön. Mhm. Ich stelle dir trotzdem die Frage nach dem unangenehmsten Führungsgefühl.
Ja, wo ich, das weiß ich auch noch. Und ich hatte, glaube ich, also was Unangenehmeres danach nicht mehr, wo ich einer Mitarbeiterin halt sagen musste, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, dass es besser ist, wenn wir verschiedene Wege gehen. Das war.
Was ist das Unangenehme daran?
Das Unangenehme war damals, also heute würde ich natürlich auch nochmal vieles anders machen. Wobei ich glaube, so ganz schlecht, jetzt ohne mich jetzt selber zu beweihräuchern, aber so ganz schlecht habe ich es nicht gemacht. Aber heute würde ich ruhiger der Sache entgegengehen. Was war so schlimm dran? Ich glaube, in der damaligen Situation war so schlimm dran, dass du nicht abschätzen konntest, wie sich das entwickeln wird.
Also diese Unsicherheit. Ungewissheit.
Und es kam natürlich dann auch Tränen in der Situation und dann, wie gehst du damit jetzt um? Ja, weil da bist du auch wieder so zerrissen zwischen authentisch sein und der Rolle. Ja, hätte ich jetzt authentisch reagieren können, wie ich jetzt auch privat reagieren würde, hätte ich die Kollegin wahrscheinlich in den Arm genommen. Als Führungskraft machst du das bitte nicht. Niemals, nie nicht, ja. So, und dann sitzt du da und schaust praktisch dem Drama oder musst diesem Drama zuschauen. Und muss deine innere Stimme wieder so ein bisschen beruhigen. Die eine sagt natürlich, ja, das ist deine Schuld. Es ist, weil du das gerade gesagt hast. Und die andere sagt, es ist aber das Richtige und das Bessere für beide. Ja. So, und ja, also das war damals sehr unangenehm. Erinnere ich mich noch. Mhm. Wie gesagt, heute, ich glaube, man hat natürlich dann auch, ist ja schon lange her, man hat heute natürlich auch eine gewisse Routine. Leider, also es ist nicht schön, wenn man in sowas Routinen hat, aber wir haben eine gewisse Routine und auch, weißt du, irgendwann hast du mal so alles durchgehabt, da weißt du, okay, ja.
Okay, pass auf, wenn du alles durchgehabt hast, was war das wertvollste Führungsgefühl?
Boah, das wertvollste, ja, das, also ich würde fast sagen, die zwei, die ich schon benannt hatte, weil das war, ich glaube, das ist vergleichbar mit, wenn Eltern feststellen, oh, die Erziehungsjahre waren nicht für umsonst. Ja, es hat was gebracht. Ja. Und zu sehen, wie dann Mitarbeiter etwas, was man selber postuliert hat, wo man selber auch emotional begeistert war, weil ich bin halt so ein Typ, wenn ich von was begeistert und überzeugt bin, dann bin ich durch nichts mehr aufzuhalten. Aber dass die das dann für sich selbst entdeckt haben und festgestellt haben, wow, das ist ja mal echt ganz cool, was der Alte da angekarrt hat, ja. Das fand ich dann schon klasse. Mhm. Ja, das war schon cool.
Danke dir.
Gerne. Wer hat an der Uhr gedreht?
Genau, ich frage es mich auch. Also, es ruft nach einer Fortsetzung.
Find
ist
ich
schon
auch.
Mal klar, weil es gibt einfach Dinge, über die wir nicht gesprochen haben. Die Hypnose müssen wir vertiefen und wir haben eigentlich gar nicht über deinen Podcast gesprochen.
Stimmt, genau.
Ich sag's direkt, wir schreiben es auf jeden Fall mal in die Shownotes, dass du da verlinkt bist und dass ihr auch bei Jens mal reinhören könnt.
Limetime, der Podcast für deine Me-Time.
Zum Thema Persönlichkeitsentwicklung.
Genau.
Und darüber haben wir nämlich auch gar nicht gesprochen. Also wir haben, Jens, wir haben noch einiges vor.
Ah. Und das ist ja sehr nett, dass ich jetzt auch bei dir Gast sein durfte. Aber wir können es auch gerne umgekehrt machen, dass du auch Gast bei mir bist. So können wir das aufteilen und können dann auch wieder jedes Mal neue Themen platzieren. Weil
sehr schön.
Wir müssen auch noch ein bisschen über dich sprechen, ne?
Über mich? Oh, du, wir checken erstmal aus, Jens. Was nimmst du mit aus unserem Gespräch?
Oh, was nehme ich mit? Ein sehr angenehmes Gespräch. Ich bin, glaube ich, erstens selten so charmant interviewt worden. Es war ein total lockeres Gespräch, in dem ich mich sehr wohl gefühlt habe, weil nichts von dem war wirklich abgesprochen. Also es gab so ein paar Randgeschichten, aber ansonsten haben wir ganz locker geplaudert, was mir sehr gefallen hat. Was nehme ich mit? Ein sehr gutes Gefühl jetzt für die, also es ist ein geiler Wochenstart irgendwie. Ja.
Stimmt, wir nehmen an einem Montagvormittag auf.
Und da ich ja heute noch nach München fahre, werde ich da genügend Zeit haben, das auch nochmal so Revue passieren zu lassen. Da freue ich mich schon drauf.
Sehr schön. Ich nehme ja auch einiges mit. Mhm. Ich könnte jetzt alles nochmal wiederholen, aber ich glaube, ich überlege gerade, was war so der Punkt, an dem du mich erwischt hast. Das war unsere kleine Auseinandersetzung zum Thema Einsamkeit und zum Thema Authentizität. Nein, aber ganz im Ernst, du hast mir da tatsächlich nochmal geholfen, meine Perspektive zu weiten. Und ich stelle fest, es ist einfach immer wieder gut. Es ist immer wieder gut, die Scheuklappen nochmal abzunehmen und auch nochmal aus einer anderen Blickrichtung auf ein Thema zu gucken. Auch wenn man denkt, man hat da selber jetzt eigentlich schon eine grenzgeniale Position gefunden. Also danke dafür,
sehr gerne, von Herzen,
dass du mir da meinen Kopf ein bisschen bewegt hast und die Perspektive erweitert hast.
Sehr, sehr gerne.
Jens, danke für dieses Gespräch.
Ich danke
dir. Nochmal nur die Standards, also Limetime, der Link kommt in die Shownotes, auch zu deinen Social-Media-Kanälen, zu deiner Website. Könnt ihr alles nachlesen, wenn ihr mehr zu Jens wissen wollt. Wenn ihr auch mal Bilder aus diesem Podcast sehen wollt, folgt mir auf Instagram, Führungsgefühle_Podcast. Und vor allen Dingen abonniert diesen Kanal, damit ihr, wenn es so weit ist, nicht den zweiten Teil von Jens und mir verpasst. Also, vielen Dank fürs Dabeisein, Jens. Vielen Dank euch da draußen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Ich danke dir. Ciao.
Das war Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär. Eine Produktion der Podcastbude.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.